Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Julia Ley und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Stunde Deutschlandfunk Kultur, in der es um Päpste geht. Der derzeitige Papst, Papst Franziskus, ist an diesem Freitag 85 Jahre alt geworden. Ein stolzes Alter ist das und ein guter Moment, um zurückzublicken auf seine bisherige Amtszeit. An seinem Pontifikat scheiden sich ja die Geister. Schon in Deutschland, aber vor allem auch in der Weltkirche. Der Papst hat in den vergangenen 8 Jahren einiges angestoßen. Er hat Transsexuelle in den Vatikan eingeladen, Frauen in wichtige Ämter gehoben und er hat das Problem der Korruption im Vatikan angepackt. Während das einigen Katholikinnen und Katholiken weltweit bereits viel zu weit geht, beklagen viele in Deutschland, dass das alles zwar schöne Ansätze sind, er am Ende aber doch oft davor zurückschreckt, wirklich etwas zu verändern. So in etwa hat das diese Woche auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, im Interview mit dem ZDF formuliert, mit Bezug auf das Zölibat.
Ich bin persönlich ja ein Verfechter des Zölibates. Das ist für mich eine Form der Nachfolge Christi, etwas sehr Wertvolles. Ich glaube aber andererseits, dass ein Priester, der verheiratet ist, das nicht besser oder schlechter macht, als ich das tue. Es ist hoch diskutiert worden und der Papst ist sehr sensibel für diese Geschichten. Ich sage mal, manchmal ärgert es mich, dass er dann so den letzten Schritt nicht tut und sagt, es ist jetzt soweit.
Warum der Papst diesen letzten Schritt bisher so oft nicht getan hat? Dazu spreche ich jetzt mit einem Mann, der den Papst so gut kennt wie kaum ein zweiter. Seit Jahren begleitet er ihn schon, 3 Bücher hat er über ihn geschrieben und er sagt, der Papst hat gar nicht so viel Macht, wie viele glauben. Der italienisch-deutsche Autor Marco Politi ist jetzt mein Gast hier im Podcast. Herr Politi, Ihr neuestes Buch über Papst Franziskus beginnt mit einer eindrucksvollen Szene. Sie spielt im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie. In Bergamo türmten sich damals die Leichenberge und die Welt war in der Schockstarre. Jorge Mario Bergoglio, der jetzige Papst Franziskus, schreitet in dieser Situation auf den menschenleeren Petersplatz und er spricht da, ohne die Massen, die ihn normalerweise bei solchen Gelegenheiten umgeben, den Segen Urbi et Orbi. Warum war gerade diese Szene für Sie so wichtig, dass Sie beschlossen haben, damit Ihr neuestes Buch zu beginnen?
Ich fühlte, dass es Szenen gibt und Fotos gibt, die im Gedächtnis der Menschheit bleiben. Der erste Mann auf dem Mond, der Tod Kennedys, das weinende Mädchen in Vietnam unter den Napalmbomben. Ich glaube, im Jahre 220 war das der Moment, wo der Papst auf dem Petersplatz ganz allein war, im Dunkeln. Das kommt aus den Herzen und den Gedanken der Menschen nicht heraus. Alles war zu. Die Kirche war von der Szene verschwunden. Die Menschen hatten Angst, ob sie nun religiös waren oder nicht, Atheisten oder Agnostiker. Man sah nur Ärzte, Wissenschaftler, Regierende, Särge, Intensivstationen. Und in dem Moment kommt Franziskus auf den Petersplatz und nimmt auf seine Schultern die Ängste, die Beklemmungen, die Desorientierung von Millionen von Menschen und versucht, einen Sinn dieser Situation zu geben. Also das ist wirklich wie eine Pest, wie es im Mittelalter war. Und in dem Moment hat doch Franziskus gesagt, es ist nicht, dass Gott den Menschen zürnt, er fällt nicht ein Urteil über uns, sondern wir Menschen, alle Menschen, also nicht nur die Katholiken oder die Christen oder Anhänger einer Religion, wir müssen entscheiden, was wollen wir tun? Wie wollen wir die Welt nach der Pest aufbauen?
Also er hat wirklich in Corona, in dieser Pandemie auch eine Chance gesehen, sich nochmal neu zu orientieren, sich seiner selbst zu vergewissern und dem, was wirklich wichtig ist. Kann denn Corona, kann diese Pandemie, die ja auch einen Stopp des normalen Lebens bedeutet hat, der Erneuerung der Kirche vielleicht nochmal einen neuen Schwung verleihen? Oder wirkt diese Pandemie vielleicht im Gegenteil eher als eine Art Bremse für diesen ohnehin schon schleppenden Reformprozess?
Man muss nicht vergessen schon, wie viel Franziskus gerade bis zum Moment der Pandemie schon geschafft hatte. Es gibt mindestens 7 Punkte, die er schon realisiert hat. Zum Beispiel die ganze Diskussion über sexuelle Probleme, also voreheliche Beziehungen oder die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen oder auch die Homosexualität, hat der Papst vom Tisch gewischt. Er hat in der Vatikanbank Sauberkeit und Transparenz gebracht. Er hat zum ersten Mal Kardinäle und Bischöfe gezwungen, vor das weltliche Gericht zu gehen, ohne Immunität. Das war mit Kardinal Pell in Australien oder mit dem Nuntius Monsignor Ventura in Frankreich. Er hat 3 Kardinäle vom Kardinalskollegium weggeschickt, weggejagt, kann man sagen. Er hat neue Regeln gestellt gegen Missbrauch. Er hat viele Bischöfe von ihrem Platz entfernt, wegen Missbrauch.
Und doch gibt es ja auch eine ganze Reihe offener Probleme. Erst im Frühjahr dieses Jahres hat der Vatikan die Segnung für homosexuelle Paare zum Beispiel verboten. Auch das Pflichtzölibat besteht weiter fort. Und zumindest in Deutschland, so mein Eindruck, sind viele inzwischen doch eher enttäuscht von diesem Papst, von dem sie sich eigentlich mehr versprochen hatten.
Die gibt es ganz bestimmt, diese offenen Probleme. Fangen wir an mit dem Zölibat. Dieser Papst hat autorisiert, dass man in der Amazonas-Synode das Problem anpackt, das erste Mal in der letzten Zeit, in der modernen Zeit. Und er hat auch gelassen, dass sich die Bischöfe der Amazonas-Synode aussprechen, alle Regeln der Kirche befolgend, also mit einer Zweidrittelmehrheit, dass man den Papst fragt, einen klerikalen Stand zu erlauben, in dem auch verheiratete Männer Priester sind. Was ist dann passiert? Dann ist innerhalb der Kirche ein Krieg ausgebrochen und es waren nicht nur, wie in anderen Momenten, Kardinäle wie Müller oder der Kardinal Ruini, der Vorstand der italienischen Bischofskonferenz, die sich dagegen gestemmt haben, sondern sogar der pensionierte Papst, der zurückgetretene Papst Ratzinger, und das war ganz unerhört, hat mit einem Kurienkardinal, Kardinal Sara, ein Buch geschrieben und hat sich absolut dagegen gestemmt, dass es einen verheirateten Priesterstand gibt. Und da musste eben Franziskus stillstehen. Er hat es nicht geschafft. Er hatte sozusagen innerhalb der Kirche nicht die Mehrheit, um dieses Projekt durchzusetzen. Aber auf jeden Fall hat der Papst die Beschlüsse der Amazonas-Synode nicht als ungültig erklärt. Sie bleiben auf dem Tisch. Aber er musste eben stoppen. Das passiert auch in der weltlichen Politik. Man stellt sich den Papst in Rom immer als eine allmächtige Figur vor. Das ist er nicht. Das ist er ganz bestimmt nicht in diesen Zeiten. Ein konservativer Papst kann in gewissen Umständen fast allmächtig sein, aber ein reformfreudiger Papst hat immer mit Opposition zu rechnen und mit dem Kräftegewicht innerhalb der Kirche.
Es gibt auch die, die sagen, er geht da so eine Art Zickzackkurs. Also er macht schöne Gesten, er lädt mal Transsexuelle ein in den Vatikan und spricht sich eben für mehr Liebe und Öffnung aus. Und dann folgen aber eben doch nicht so wirklich Taten. Wie sehen Sie das? Waren das nur schöne Gesten oder warum genau ist daraus bis jetzt nicht so eine echte Veränderung gefolgt?
Ich glaube, die Ernüchterung ist ganz normal und auch die Enttäuschung, würde ich sagen. Das gehört, ich sage es als weltlicher Beobachter, auch zu dem Spiel der Kräfte innerhalb einer so großen Organisation wie die katholische Kirche von 1.300.000.000 Menschen. Aber der Papst macht keine schönen Gesten. Er geht bestimmt auf Zickzackkurs. Der Papst hat gesagt, die Homosexuellen sind genauso Kinder Gottes wie alle andere. Der Papst hat gesagt, wer bin ich, über einen Homosexuellen ein Urteil zu fällen? Der Papst hat einen Transsexuellen, wie Sie gesagt haben, in den Vatikan eingeladen. Und was bedeutet das? Das ist ein ganz klares Zeichen, dass er die Homosexualität nicht verteufelt. Der Papst hat auch gesagt, dass er nicht für eine Ehe ist für die Homosexuellen, aber für das, was wir so in Italien eine zivile Partnerschaft benennen. Was bedeutet das? Dass jetzt jeder Priester und jeder Pfarrer, der eben offen ist, er fühlt sich vom Papst bestärkt. Früher fühlten sich die Priester immer vom Vatikan beobachtet und sie hatten immer Angst, was wird jetzt passieren, was wird die Obrigkeit sagen. Der Papst hat schon ein klares Zeichen gegeben von der Richtung. Nun ist dieses bürokratische Dokument von der Glaubenskongregation gekommen, das sagt, also man kann die gleichgeschlechtlichen Paare nicht segnen, aber man kann die einzelnen Menschen segnen. Dieses Dokument wird in 2, 3 Jahren vergessen sein.
Sie haben ja vorhin schon angesprochen, es gibt viele in der Kurie, im Vatikan, auch in der Weltkirche, die doch sehr deutlich sich gegen Papst Franziskus und seinen Reformkurs aussprechen. Sie haben diese Menschen teilweise sogar als Wölfe beschrieben, von denen der Papst umzingelt ist. Er ist also einer, der sich gegen seine mächtigen Gegner nicht durchsetzen konnte. Wer genau sind denn eigentlich diese Gegner und worin genau besteht ihre Macht?
Ja, es gibt Gegner, die sehr offen auf der Bühne agieren, zum Beispiel Kardinal Müller, der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, der amerikanische Kardinal Burke, auch Kardinal Sarah, vorher, jetzt ist er gestorben, Kardinal Meissner, aber das sind alles Persönlichkeiten, die sind sozusagen die Spitze eines Eisberges. Diese Persönlichkeiten sprechen sich offen gegen den Papst aus, aber hinter dieser Persönlichkeiten gibt es viele Bischöfe, auch Theologen, auch engagierte Laien, auch Priester, die derselben Meinung sind und die haben Angst vor einer sogenannten Protestantisierung der Kirche und die sich gegen den Papst stemmen. Und vor allem die sehr aktiv sind in dem Web. Und in den Webseiten kann man sehr viele aggressive Töne gegen den Papst hören. Der Kardinal von Bologna und dieser harte Kern von 30%, können wir sagen, stützt sich dann auf eine Masse, die sehr passiv ist, die auch guten Gewissen ist, aber Angst vor Neuigkeiten hat. In der Versammlung von der Französischen Revolution wurde diese stille Mitte immer der Sumpf genannt. Und dieser Sumpf gibt dann den Konservativen die Stärke, um sich gegen den Papst zu stemmen.
Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu leicht? Also macht man es vielleicht auch dem Papst Franziskus damit ein bisschen zu leicht, dass man ihn sozusagen als Opfer dieser sehr starken, übermächtigen Gegner darstellt? Ist das die ganze Wahrheit oder ist da auch noch etwas anderes? Gibt es nicht vielleicht auch in ihm einen Kern, der dann vielleicht doch konservativer ist, als wir uns das vorstellen?
Ich würde mich auf die Meinung eines großen kritischen Theologen stützen, der leider gestorben ist, Hans Küng. Und der sagte, er hat es mir doch persönlich ein paar Monate vor seinem Tod gesagt, in heutiger Zeit, wenn man ein Konzil machen würde, einrufen würde, würde es ein konservatives Konzil sein. Denn die Mehrheit der Bischöfe, die von Johannes Paul II. Und von Papst Ratzinger ernannt wurden, sind doch im Grunde sehr konservativ. Und deswegen würde das nicht zu Reformen bringen. Man vergisst eben, dass man die Kirche einfach nicht so mit einem Diktat regieren kann. Und es ist nicht ein Problem von der Persönlichkeit des Papstes. Man muss den Papst nicht so als einen Held sehen, eine Art Siegfried-Figur. Es ist das Problem, wie sind die Menschen innerhalb der Kirche? Wie sind die Bischöfe? Das sind doch die großen Würdenträger in der Weltkirche.
Nun gibt es ja auch die Sorge bei einigen, dass das im schlimmsten Fall sozusagen zu einer Spaltung führen könnte und das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Franziskus in einigen Reformbemühungen vielleicht nicht zurückgerudert, aber doch vielleicht wieder einen Schritt zurückgegangen ist, ein bisschen Druck rausgenommen hat. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist denn die Gefahr einer solchen Spaltung in der Kirche?
Also es gibt schon eine praktische Spaltung in der Kirche. Das sieht man, wenn man die Websites sieht, wenn man eben sieht, wie sich die Gegner von Franziskus bewegen. Diese Spaltung existiert schon. Ich glaube nicht, dass es zu einer offenen Spaltung kommt, aber ganz bestimmt bremst der Papst selbst, weil er eine Spaltung fürchtet, weil er nicht eine Spaltung hervorbringen will. In diesem Sinne ist bestimmt Franziskus auf Zickzackkurs. Er geht manchmal voran, er geht manchmal zurück. Das sieht man ganz klar in der Frage der Frauen. Der Papst hatte eine Kommission einberufen, um über das Diakonat der Frauen zu studieren. Die Kommission war total gespalten, so wie die Kirche gespalten ist. Also hat der Papst keinen Schritt vorangemacht, aber gleichzeitig eben in einer Schildkrötenstrategie, wie ich es nennen würde, hat er angefangen, in der Kurie Frauen in leitende Position zu bringen. Also im Staatssekretariat. Zum ersten Mal ist eine Frau Generalsekretär des Gouvernatorats des Vatikan, also des Staates des Vatikans. Zum ersten Mal ist eine Frau Untersekretärin der Bischofssynode. Das ist das erste Mal, dass eine Ordensschwester, Nathalie Becker, auch abstimmen wird in der Synode. Zum ersten Mal ist eine Ordensschwester Sekretärin eines Dikasteriums. Das sind alles konkrete Schritte, die der Papst macht, weil er sozusagen im großen Feld, also der Möglichkeit eines Frauendiakonats, heute nicht vorangehen kann. Oder nicht will, weil er eine Spaltung fürchtet.
Ich würde gerne zum Ende des Gesprächs noch einmal wieder auf die Gegenwart zu sprechen kommen. Wir hatten angefangen mit dieser Szene zu Beginn der Corona-Pandemie. Mich würde interessieren, wie hat diese Pandemie den Papst verändert? Und werden wir jetzt vielleicht in den kommenden Jahren nochmal einen anderen Papst sehen, den wir bis jetzt gesehen haben?
Ja, für den Papst war die ganze Lockdown-Geschichte so wie in einem Kerker zu leben. Das hat er selbst gesagt. Und er weiß ja, dass er im Herbst des Pontifikates ist. Er hat schon gesagt, wenn er nicht mehr physisch fit ist, dann wird er auch zurücktreten, so wie Ratzinger. Und der Papst hat jetzt alles gesetzt auf diese große Weltsynode, die 2 Jahre dauern soll. Und im ersten Jahr sollte man eben die Basis anhören, also die Pfarreien, die Diözesen. Was denken, was fühlen die Christen? Was fordern sie von der Kirche? Und dann soll es kontinentale Synoden geben und dann die große Weltsynode. Also dieser große Besinnungsprozess, dieser große Erneuerungsprozess hängt jetzt sehr von den Bischöfen ab in der ganzen Welt. Der Kirchenhistoriker Andrea Riccardi hat in seinem Buch »Die Kirche brennt« schon gezeigt, dass die ganze katholische Kirche in einem Prozess ist, in einem großen Transitionsprozess ist, wo die Strukturen immer schwächer werden, wo auch die Anhängerschaft von den jungen Leuten immer loser ist. Die jungen Leute entfernen sich von den Strukturen der Kirche, aber auch von der symbolischen Organisation der Kirche. Deswegen, ob es nun einen großen Reformsprung geben wird oder nicht, das hängt jetzt von dieser Synode ab und das hängt von den Bischöfen und den engagierten Laien in der Weltkirche ab.
Welche Hoffnungen setzen Sie ganz persönlich auch in diesen Prozess? Wird das jetzt sozusagen der Moment, wo Franziskus nach seinem Zickzackkurs und vielleicht auch dem Schritt zurück und mal wieder einen Schritt nach vorne doch jetzt nochmal auf den Tisch haut und vielleicht zum Ende im Spätherbst seines Pontifikats eben diese Reform, die sich viele so dringlich erhoffen, doch nochmal durchsetzen wird?
Als Beobachter hege ich nie Hoffnungen. Als Beobachter analysiere ich, was passiert. Franziskus wird ganz bestimmt nicht auf den Tisch hauen, denn der synodale Prozess ist ein Moment, wo sich eben das Parlament der Kirche aussprechen muss. Deswegen bin ich fest der Meinung, dass es Fortschritte geben kann, wenn endlich die Bischöfe in der Welt den Mut haben und die Courage haben, eben radikale Vorschläge zu machen.
Also es hängt alles davon ab, ob sich am Ende die Mehrheiten für einen Reformprozess finden im Vatikan und in der Weltkirche. Ganz herzlichen Dank. Marco Politi war das, Vatikanist und einer, der den derzeitigen Papst seit Jahren gut kennt, begleitet und über ihn geschrieben hat. Sein neuestes Buch ist im August dieses Jahres im Herder Verlag erschienen. Es heißt auf Deutsch »Im Auge des Sturms, Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt«, hat 192 Seiten und kostet 18 Euro. Ganz herzlichen Dank. Eines der obskursten Kapitel in der Geschichte des Papsttums ist übrigens das Phänomen der sogenannten Gegenpäpste. Sie sind meist diejenigen, die bei der Papstwahl unterliegen, ihre Niederlage aber nicht akzeptieren. Wir wiederholen einen Beitrag aus dem Jahr 2012 von Kirsten Serup-Bielfeld. Sie hat sich mit einer Historikerin über die enttäuschten Papstanwärter unterhalten, die von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters immer wieder für Zwist und Unruhe sorgten, dann meist aber auch schnell wieder im Dunkel der Geschichte verschwanden.
Die Papstwahl war nicht immer eine friedliche, harmonische Veranstaltung. was von der Bonner Historikerin Christiane Laudage in ihrem Buch Der Kampf um den Stuhl Petri, die Geschichte der Gegenpäpste, offenbar noch vornehm untertrieben ausgedrückt ist. Denn was da am 7. September 1159 in Rom stattfindet und als Mantelstreit in die Geschichte eingeht, gleicht eher einer Kneipenschlägerei als der würdigen Zusammenkunft geistlicher Herren. Zwei Bewerber mit ihren jeweiligen Anhängern streiten sich um den Stuhl Petri. Kardinal Octavian de Monticelli und Roland Bandinelli, Kanzler der römischen Kirche.
Es herrschte eine absolute Pattsituation. Die Wahlgruppe war bereits seit 3 Tagen in der Kirche. Sie kamen nicht weiter. Und dann hat irgendjemand, Roland, den roten Papstmantel umgehängt. Das Umhängen des roten Mantels hat einen Fachbegriff, Imantation. In dem Moment, wo derjenige den roten Mantel auf den Schultern hängen hatte, war er Papst.
Impertinenza, schnaubt sein Rivale. Er stürzt sich mitten hinein in den Tumult, der nun völlig außer Kontrolle gerät. Im weiteren Verlauf dieses Handgemenges schrecken die hohen geistlichen Würdenträger nicht einmal davor zurück, sich gegenseitig heftig zu verprügeln.
Octavian muss Roland den Mantel von den Schultern gerissen haben. Und was passierte? Der Mann kam in dem ganzen Gewühl nicht mit dem Mantel zurecht und hat ihn dann ausgerechnet noch verkehrt herum angezogen.
Was zwar höchst sonderbar ausgesehen haben mag, aber seiner Karriere keinen Abbruch tut. Denn immerhin geht Bandinelli als durchaus bedeutender Papst Alexander III. In die mittelalterliche Kirchengeschichte ein. Seinem Kontrahenten Monticelli dagegen bleibt nur der zweifelhafte Ruhm eines heute längst vergessenen Gegenpapstes namens Viktor IV. Kein Wunder, denn, so Christiane Laudage, die Geschichte werde nun mal von den Siegern geschrieben, zu denen die Gegenpäpste nicht gehören. Weshalb selbst die Erinnerung an sie getilgt werden muss. Folglich spricht man von einer Damnatio Memoriae, also von einer Verdammung des Andenkens. Es sind solche zwar unheiligen, aber durchaus unterhaltsamen Geschichten, die Christiane Laudage in ihrem Buch erzählt. Deutlich wird darin, dass etwa das Gegenpapstschicksal des bedauernswerten Viktors IV. Durchaus symptomatisch ist.
Die Gegenpäpste sind im Prinzip die absoluten Loser der Kirchengeschichte. Anders kann man sie gar nicht bezeichnen. Die Gegenpäpste waren die Konkurrenten der Päpste. Und sie haben diese Konkurrenzsituation verloren. Einer konnte sich durchsetzen. Er ist dann der legitime Papst, als solcher auch in die Geschichte eingegangen. Und der andere hat Pech gehabt.
Christiane Laudage blättert ein fast vergessenes Stück Kirchengeschichte auf, holt Namen, Leben, Wirken und Schicksale der Gegenpäpste ans Licht. Denn die bevölkern die Kirchengeschichte immerhin von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters. Sie tauchen auf, sorgen für Unruhe, Zwist und oft genug blutige Fäden und verschwinden wieder im Dunkel der Geschichte. Insgesamt 37 Gegenpäpste verzeichnet das päpstliche Jahrbuch, beginnend mit dem Römer Hippolyt, der im 3. Jahrhundert die Kirche spaltet, und endend 12 Jahrhunderte später mit Felix V., dem vormaligen Herzog von Savoyen, der 1449 wieder abdankt. Nun sind die Eroberer des Heiligen Stuhls, die oft als Invasor, Eindringling oder als Pervasor, Angreifer, bezeichnet wurden, zumeist keine Störenfriede von außen, sondern kommen aus dem inneren Kreis der Macht.
Gegenpäpste kommen im Prinzip aus der gleichen Gruppe wie die Päpste. In der Regel ist es die Gruppe, die auch den Papst wählt. Und in den ersten 1000 Jahren der Geschichte der Gegenpäpste kam es immer und immer wieder bei der Wahl eines neuen Papstes zum Knall. Sie hatten dann einfach 2 konkurrierende Gruppen. Jeder dieser Gruppen hatte einen Kandidaten, den sie unglaublich gerne durchdrücken wollten. Das war wie ein Wettlauf, ja? Wer hat zuerst die wichtigen Räume besetzt? In einem Fall war es tatsächlich so, da hat eine Gruppe die inneren Räume des Laterans besetzt, sie waren halt schneller, die anderen konnten nur noch die äußeren Räume besetzen.
Gegenpäpste, das wird in Christiane Laudages Buch deutlich, waren ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Da sind einmal die, die einen legitimen Anspruch nicht durchsetzen konnten, aber auch Neider, Ehrgeizlinge, politische Intriganten und Assadeure, die aus Geltungssucht oder ausgestattet mit einer Profilneurose den Stuhl Petri besteigen wollten. oder auch solche, die als Spielbälle der Macht in die Verstrickungen der Politik gerieten. Manche waren nichts weiter als Schachfiguren im großen abendländischen Schisma, also der Kirchenspaltung von 1378 bis 1417. Andere fanden sich plötzlich statt in Rom in der babylonischen Gefangenschaft der Kirche wieder, im französischen Avignon, der Höhle von Gespenstern und Teufeln, wie der Dichter Petrarca den Papstpalast dort einmal nannte. Trotzdem haben die Gegenpäpste sicher mehrheitlich statt Antipathie unser Mitleid verdient.
Nicht alle, aber doch einige. Da finden Sie eine ganze Reihe von wirklich interessanten, zum Teil schrecklichen, aber auch berührenden Geschichten, ja, wie Männer hoch aufstiegen und dann wieder tief fielen.
Zu den ganz tief Gefallenen gehört zweifellos der unglückliche Formosus, der in den Wirren des zerfallenden Karolingerreiches im Jahr 897 wegen politischer Fehlentscheidungen und einer Reihe angeblicher anderer Vergehen von seinem Nachfolger kurzerhand angeklagt und abgesetzt wird. Nur die Sache hatte einen Haken. Zu dem Zeitpunkt, als das geschieht, ist der Pontifex bereits seit 9 Monaten tot. Weshalb dieser Schauprozess auch als die Kadaversynode des Formosus bezeichnet wird.
Dann hat man ihn aus dem Grab rausgeholt, die verwesende Leiche mit päpstlichen Gewändern behängt, hat ihn auf den päpstlichen Stuhl gesetzt, hat ihn vor Gericht gestellt, natürlich verurteilt, klar, und dann wurden ihm wieder die päpstlichen Gewänder abgezogen, dann wurde die Leiche in den Tiber geschmissen, damit auch nur ja kein Erinnerungsort bestand, an dem man seiner hätte gedenken können.
Allerdings konnte sich der Nachfolger des Formosus, Papst Stephan VI., der dieses schändliche Leichengericht veranstaltet hatte, seines makabren Triumphes nicht lange erfreuen. Er wurde vom empörten römischen Volk ergriffen, in den Kerker geworfen und dort erdrosselt. Dennoch gibt es Erinnerungen, die allen Bemühungen von interessierter Seite zum Trotz nicht verblassen. Etwa die an den Gegenpapst Benedikt
X. Benedikt X. ist einer meiner absoluten Favoriten.
Der nämlich wird 1058 vom römischen Adel auf den Schild gehoben, wohl gegen seinen Willen. Als 2 Jahre später seine Burg außerhalb Roms belagert wird, steigt er auf die Zinnen und appelliert jammernd an die Römer. Sie hätten ihn schließlich zum Papst gemacht und nun möchten sie doch bitteschön dafür sorgen, dass er hier heil wieder herauskomme. Immerhin, so Christiane Laudage, sei ihm das gelungen, auch wenn er danach unter Hausarrest stand, bei seiner Mutter.
Also er bekam das, was man heute die soziale Höchststrafe nennen würde.
Das Buch von Christiane Laudage ist übrigens immer noch lesenswert. Es ist im Herder Verlag erschienen und heißt »Kampf um den Stuhl Petri – Die Geschichte der Gegenpäpste«. 260 Seiten kosten 19,99 Euro. Das neue Medium Film war gerade erst erfunden, als sich schon der erste Papst in den Vatikanischen Gärten filmen ließ. Das war noch ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Päpste allmählich auch als Filmhelden entdeckt. Und das dann auf erstaunlich unterschiedliche Art und Weise. Mal wurden sie als finstere Renaissance-Despoten dargestellt und mal als psychedelische Hippies. Auch heute noch sind Päpste beliebte Filmfiguren. In den letzten Jahren hat es einen richtigen Papstboom im Kino und im Fernsehen gegeben. Vielleicht auch deshalb, weil sich diese letzten echten Monarchen Europas besonders gut als Projektionsflächen eignen, gerade in krisenhaften Zeiten. Christian Berndt mit einem Best-of der Papstfilme.
Papst Leo XIII. Spricht 1903 das Ave Maria auf Platte. Es ist die älteste überlieferte Tonaufnahme eines Papstes. 7 Jahre zuvor hatte er sich bereits als erster Papst filmen lassen. Der Vatikan zeigte früh Interesse an den neuen Medien. 1931 wurde als einer der ersten staatlichen Sender der Welt Radio Vatikan gegründet. 1942 ließ Pius XII. Einen Dokumentarfilm über sich drehen. Aber zu Kinohelden wurden die Päpste erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Hollywood-Stars wie Rex Harrison oder Anthony Quinn spielten sie als historische, aber auch aktuelle, hochpolitische Filmfiguren.
Lakota, politischer Häftling 103592R. im Büro Jana. Des Kommandanten melden.
Die Romanverfilmung In den Schuhen des Fischers von 1968 beginnt in einem sowjetischen Arbeitslager. Der frühere Bischof Lakruta schuftet hier als politischer Häftling, doch dann wird er plötzlich entlassen. Der Vatikan hat seine Freilassung erreicht. Er soll in einer internationalen Krise als Kirchenmann zwischen Ost und West vermitteln. Lakruta wird nach Rom geholt und als überraschend der Papst stirbt, wählt man den inzwischen zum Kardinal ernannten Russen aus politischen Erwägungen zum Nachfolger Petri. Die Geschichte ist ihrer Zeit voraus. 15 Jahre bevor mit Karol Wojtyla ein Geistlicher aus dem damals sogenannten Ostblock Papst wurde, wird hier ein Russe zum Kirchenoberhaupt gewählt. Und auch das mit politischen Folgen. Der von Anthony Quinn verkörperte Papst rettet nicht nur den Frieden, sondern revolutioniert auch noch die Kirche.
Ich bin der oberste Verwalter des Vermögens der Kirche. Ich gebe es nun hin, unser gesamtes Geld, all unseren Besitz, um ihnen zu helfen, unseren hungernden Brüdern.
Mit dieser Utopie steht In den Schuhen des Fischers am Anfang einer Reihe von Filmen, die Päpste zu politischen Helden machen. Von den vielen Biopics über Johannes Paul II. Bis hin zu Wim Wenders Dokumentarfilm Papst Franziskus, ein Mann des Wortes von 2018.
Diese Ökonomie tötet. Diese Ökonomie schließt aus. Diese Ökonomie zerstört unsere Mutter Erde.
Aus dem Film, der Franziskus in Reden und Interviews ausführlich zu Wort kommen lässt, macht Wenders eine Art moderne Heiligenerzählung. Es gibt keine Nachfragen oder kritische Worte, stattdessen überall Jubel, wo Franziskus auftaucht. Wenders stellt den Papst quasi in eine Reihe mit seinem Namenspatron.
Das Vermächtnis des heiligen Franziskus lebt weiter.
Im Kino funktioniert die Figur des Papstes als Projektionsfläche für gesellschaftliche Utopien bis heute. Aber auch die Popkultur entdeckte die Päpste ab den 60er Jahren. 1975 spielte sogar ein Ex-Beatle den Papst.
In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen.
Ringo Starr spielt den Papst als psychedelischen Glamour-Hippie in Ken Russells surrealer Filmorgie Lissomania. Päpste haben immer wieder Auftritte in Komödien, aber selbst dort wurden sie zur Projektionsfläche für Utopien, etwa in der britischen Klamotte Ein Papst zum Küssen von 1991. Hier wird aufgrund einer Verwechslung versehentlich ein sinnenfroher Priester und früherer Automechaniker zum Papst gewählt, der mit gewagten Ideen überrascht.
Wie stehen Sie eigentlich zur Geburtenkontrolle?
Ich finde, das ist eine ganz gute Sache.
Was halten Sie von weiblichen Priestern?
Das ist auch nicht schlecht. Ich finde das.
Seine Herrlichkeit sucht doch nach göttlicher Eingebung.
Ob schillernd oder volkstümlich, immer wieder stellt das Kino Päpste sehr menschlich dar. In Nanni Morettis Habemus Papam von 2011 spielt Michel Piccoli einen melancholischen Papst, der nach seiner Wahl Panik bekommt und aus dem Vatikan flieht. Und 2019 schildert Fernando Meirelles in seinem Film Die zwei Päpste eine fiktive Begegnung zwischen Benedikt XVI. Und Kardinal Bergoglio, seinem späteren Nachfolger Franziskus. Zunächst scheinen sich der konservative deutsche Papst und der sozialreformerische Argentinier wenig zu sagen zu haben.
Glauben Sie, dass die Kirche versagt?
Wir verlieren Menschen.
Und da liegt die Schuld bei der Kirche, nicht bei festlichem Relativismus und Freizügigkeit. Wie heißt das jetzt? Ach ja, alles geht.
Aber trotz aller Gegensätze kommen sich die beiden näher.
In der Tat sind sie sehr aktiv. Sie laufen überall hin und manchmal benutzen sie ein Fahrrad.
Ja, und einmal in der Woche Tango.
Tango ist ein Tanz?
Ich bin Argentinier. Tango und Fußball sind Pflicht.
Aber sicher, ja. Sie tanzen mit jemandem?
Man würde ziemlich eigenartig aussehen, wenn man allein tanzt.
Die zwei Päpste ist eine amüsante Reflexion über die Konfliktlinien zwischen Tradition und Moderne in der katholischen Kirche. Anthony Hopkins in der Rolle Benedikts verkörpert einen verknöcherten, aber schlagfertigen Papst, der auch einfache Freuden genießt und gerne Kommissar Rex im Fernsehen schaut. Der Blick des Films ist warmherzig, aber durchaus politisch. Das gilt auch für Paolo Sorrentinos Serie The Young Pope von 2016. Jude Law spielt einen jungen amerikanischen Papst, der gewählt wurde, weil sich die Kardinäle von ihm einen lenkbaren Kirchenherrn versprechen. Aber der neue Papst hat eigene Vorstellungen.
Ich habe jenen nichts zu sagen, die auch nur den leisesten Zweifel an Gott haben. Ich kann ihnen nur meine Verachtung ins Gedächtnis rufen und ihre Erbärmlichkeit.
Mit seinen reaktionären Ideen löst der junge charismatische Papst Schockwellen aus. Er ist eine Art Trump im Papstamt. Die Päpste sind in den letzten Jahren in Filmen und Serien präsent wie selten zuvor und sie sind ambivalent wie wohl noch nie. Es scheint, als würden die Päpste im Film säkularisiert. Ihrer Aura schadet das nicht, im Gegenteil. Sie werden als politische Figuren im Film immer relevanter.
Wenn Sie auch ein Fan von Papstfilmen und Serien sind, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Ab Weihnachten ist beim Streamingdienst Netflix eine neue vierteilige Doku-Serie über den derzeitigen Papst Franziskus zu sehen. Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag um 14.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.